Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und wir sind in einer Zeit drin, wo, ja, man kann sagen, die Zeit ist ja wirklich spannend. Sie ist zum Teil auch ein bisschen zermürbend, weil es prasseln so viele Informationen auf einem ein, dass man gar nicht mehr so richtig weiss, wem soll man zuhören, wem soll man nicht zuhören, wem kann man glauben, wem kann man nicht glauben. Und dann ist es immer wieder toll, wenn man so ein bisschen, wenn wir sagen, vom politischen Alltag einen Schritt zurückgeht, in die Wissenschaft hineingeht und schaut, wie hat so eine Situation überhaupt passieren können. Und heute darf ich begrüßen den Ulrich Schmid. Er ist Professor an der Handelshochschule. Nein, ist nicht mehr Handelshochschule, ist eine Universität St. Gallen. Entschuldigung. Heisst aber, glaube ich, noch HSG, oder?
HSG, Universität St. Gallen.
Genau. Also kombiniert. Und der Ulrich Schmid ist verantwortlich dort unter anderem für die Slawistik. Jetzt fängt das schon an. Was ist überhaupt Slawistik und um was geht es überhaupt? Ulrich Schmid, was ist Slawistik?
Genau genommen bin ich nicht Professor für Slawistik. Ich bin Slawist von meiner Ausbildung her, aber mein Fachbereich an der HSG heisst Osteuropa-Studie, weil wir unseren Fachbereich ausgedehnt haben. Slawistik als Wissenschaftsgebiet kann man vergleichen mit der Romanistik oder der Germanistik. Romanistik heisst eben, das sind Fachbereiche, wo Kulturen und Gesellschaften wie Italien, Spanien oder Frankreich abdecken. Und in der Slawistik tun wir Kulturen und Gesellschaften wie Ukraine, Russland oder Polen oder noch andere Kulturbereiche abdecken.
Osteuropa-Studie, das ist vielleicht ein lang irgendein Thema gewesen, wo man gesagt hat, naja, jetzt gibt es das auch noch, oder? Es gibt so viele Studien und Studienrichtungen und ganz viele Professoren, die ganz viele Sachen machen. Das hat in den letzten paar Jahren hat das einen Gump für gemacht, wahrscheinlich die Osteuropa-Studie. Es interessiert plötzlich viel mehr Leute.
Ja, es hat sogar angefangen schon 1991, oder, wo der eiserne Vorhang nicht mehr existiert hat. Voran haben viele Leute nicht gewusst, was sich in dem sogenannten Ostblock abspielt. Und mittlerweile haben wir dort eine enorm interessante Entwicklung gesehen. Also wir haben die EU-Osterweiterung gesehen im Jahr 2004. Man sagt dem auch der Big Bang von der EU-Osterweiterung. Plötzlich sind Städte wie Warschau, Prag zu wirklich vibrierenden Zentren von der europäischen Kultur geworden. Und das ist etwas, wo man vor 1990 gar nicht auf dem Radar hatte.
Wie sind Sie dazu gekommen? Also, es ist ja ein Studium, wo man sagt, ja, vielleicht ich gehe Medizin studieren, dann bin ich im weißen Kittel und dann bin ich der Herr Doktor und das nimmt man dann schon entsprechend ernst. Oder ich gehe Jus studieren und dann kann ich mit den Leuten vor Gericht gehen. Also, das ist so ein bisschen handfest. Oder? Jetzt, was Sie gemacht haben, das ist so ein bisschen weiter weg. Und man muss sich ja eigentlich nach der Matur muss man sich entscheiden, in welche Richtung will ich gehen. Was ist dort mit dem Ulrich Schmid passiert?
Ich habe Jahrgang 1965 und eben nach der Matur bin ich gerade etwa 20 gewesen. 1985 ist in der Sowjetunion der Gorbatschow an die Macht gekommen. Und die Sowjetunion war da eigentlich täglich in den Schlagzeilen gewesen, weil man gemerkt hat, das ist ein welthistorischer Umbruch. Und ich habe mir dann gesagt, das ist Weltgeschichte, die da passiert. In 100 Jahren wird das in den Geschichtsbüchern stehen. Und ich will dabei sein. Und dann habe ich Russisch gelernt und bin dann auch in Austausch gegangen an die Universität Petersburg 1991.
Russisch gelernt. Das klingt jetzt so einfach wie ich habe Italienisch gelernt oder ich habe Französisch gelernt. Aber die Distanz zu dieser Sprache ist riesengroß. Also ich durfte selber mal St. Petersburg besuchen und habe gestaunt, dass ich einfach den ganzen Tag überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe ja nicht einmal etwas lesen, weil man hat ja andere Buchstaben, die kyrillischen Buchstaben. Wie haben Sie die Sprache gelernt?
Also zuerst mal muss man sagen, Russisch ist nicht Chinesisch. Russisch kann man relativ schnell und einfach lesen. Buchstaben sind auch relativ einfach. Die Hälfte vom Alphabet ist identisch mit dem lateinischen Alphabet. Ich habe vor 20 Jahren an einem Gymi in Winterthur Russisch unterrichtet und Buchstaben hat man in 2 Wochen erledigt. Das ist überhaupt kein Problem. Dann muss man sagen, als Sprache ist es etwa so schwierig wie Deutsch als Fremdsprache. Sie haben auch ein ausgebautes Kasussystem, aber sie haben auch einen Haufen deutsche Fremdwörter. Und das Lustige ist zum Beispiel, dass Russisch die einzige Sprache ist, wo Sandwich nicht Sandwich heisst, sondern Butterbrot. Und zwar einfach, weil die deutsche Minderheit die gewesen sind, die so reich gewesen sind, dass sie Butter aufs Brot haben
können. Das heisst heute noch Butterbrot?
Ja.
Also so wie Kindergarten in Amerika?
Genau.
Aber noch einmal die Sprache. Am besten lernt man sie auch, indem man in einem Land lebt, und zwar mehrere Jahre dort lebt. Und dann kommt das ein bisschen vollautomatisch, man will da von Fernsehen schauen, am Anfang versteht man überhaupt nichts und dann irgendwann findet man ein bisschen den Zugang. Wie haben Sie selber den Zugang gefunden und was war der Haupttrigger gewesen, um die Sprache zu lernen?
Also ich habe schon an der Uni in der Schweiz angefangen, Russisch zu lernen. Wenn man Slawistik studiert, ist das ein Intensivsprachkurs. Das sind 6 Stunden in der Woche, wo man nur Sprachunterricht hat. Und Sie müssen mindestens noch mal 6 Stunden zu Hause dazu rechnen, oder? Um die Wörter zu lernen, Grammatik zu lernen. Aber das ist nicht irgendwie Mission Impossible. Und sobald man dann in Russland ist, das ist in allen Ländern so, wo quasi Sprache redet, wo wenig unterrichtet wird im Ausland, sobald sie als Ausländer kommen, als Schweizer, und die Leute auf Russisch anreden, ist ein unglaublicher Türöffner, oder? Weil man mit den Leuten natürlich sofort Kontakt findet. Und eben in meinem Fall ist es nochmals speziell gewesen, weil ich eben im letzten sowjetischen Winter bin. Und vorhin hat es kaum Kontakt gegeben zwischen den Russen und Ausländern. Und mich hat man dann zum Teil wie einen Marsmensch angeschaut, oder? Weil ich eben aus dem reichen Westen gekommen bin und man hat gefragt, was will der überhaupt bei uns? Also wir haben ja eigentlich nichts zu bieten.
Wie viel Zeit haben Sie gebraucht, um so weit zu kommen, dass Sie sich mit den Leuten haben verständigen
können? Ein Jahr.
Und wie viel Zeit von diesem Jahr sind Sie effektiv auf russischem Boden gewesen?
Sie meinen jetzt in Russland selber. Das Jahr hat sich jetzt bezogen quasi auf meine Vorbereitung in der Schweiz. Und das hat mir gelangt, um mit den Leuten zu reden. Und sobald man natürlich da eintaucht in die russische Gesellschaft. Ich habe dann auch ganz normal studiert mit russischen Studentinnen und Studenten. Und da kommt man natürlich sofort rein und man merkt dann auch, dass die Russen irgendwie eine seltsame Vorstellung davon haben, was für uns schwierig ist. Wird man zum Beispiel gefragt, Uli, weißt du, was Inflation ist? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich weiss ich, was Inflation ist. Aber es gibt dann andere Wörter auf Russisch wie «Predasterigenie», was «Warnung» heisst. Oder, und das sind wie schwierige Wörter für uns.
Inflation wäre Inflation?
Ja, klar.
Ah, okay.
Für Russen sind die internationalen Fremdwörter schwierig. Und für uns sind natürlich die genuin russischen Wörter schwierig, die nach dem Lego-Baustein-Prinzip aufgebaut sind.
Wie ist Ihr Russisch pflegen und am Leben erhalten? Jetzt im Moment ist es ja nicht ganz so einfach, nach Russland reinzufliegen. Und für Sie insbesondere nicht, weil Sie würden sogar in Gefahr kommen, dass Sie vielleicht nicht mehr zu diesen Grenzen würden rauskommen. Also vielleicht ist es intelligenter, im Moment nicht nach Russland zu gehen. Aber wie tun Sie die Sprache pflegen? Haben Sie russische Freunde, wo Sie sich regelmässig treffen, damit das gepflegt wird?
Ja, ich habe Mitarbeiter, die aus Russland und der Ukraine oder Belarus kommen. Also eben dann rede ich auch regelmäßig Russisch. Ich schaue aber auch viel russisches Staatsfernsehen. Einfach zum Schauen, wie Kreml-Propaganda funktioniert. Und dann lese ich natürlich sehr viel Russisch.
Haben Sie irgendeine Tageszeitung abonniert?
Nein, ich habe sehr einen intensiven Social-Media-Feed. Und es gibt viele russische Intellektuelle, die täglich posten. Und dann hat man quasi einen Einblick in Themen, die wichtig sind.
Und die posten auch kritische Sachen?
Ja, natürlich. Also die ich hauptsächlich folge, die sind entweder im Ausland oder sind in geschlossenen Facebook-Gruppen.
Wie gross ist die Gefahr, wenn da jemand in Russland effektiv so etwas rauslässt? Also, wahrscheinlich riesengroß, oder? Dass der Staat liest mit?
Der Staat liest natürlich mit, aber auf der anderen Seite weiss der Staat selber, oder, dass er natürlich auch ökonomisch vorgehen muss bei der Repression. Er kann nicht jeden verhaften, der irgendetwas postet, das jetzt nicht mit den aktuellen Linien übereinstimmt. Der Staat geht da sehr perfid vor. Es gibt immer wieder Leute, die irgendetwas posten, wo eben nach den sehr ungenauen gesetzlichen Vorgaben in Russland nicht korrekt ist. Kommen die eine höhere Buss oder sogar eine Gefängnisstrafe über. Dann geht ein Aufschrei vom Entsetzen durch das russische Internet. Und das ist natürlich genau, was der Kreml will. Oder weil das hat dann genau den Abschreckungseffekt.
Also kommen die Leute Angst über.
Genau, dass man einfach hier und da ein Exempel statuiert und die Leute dann verhalten sich entsprechend vorsichtig.
Gibt es Länder um Russland herum, die ähnlich, wenn wir sagen, diktatorisch geführt sind? Oder ist Russland da hat ein Alleinstellungsmerkmal?
Also Weißrussland ist ein Land, wo eigentlich schon länger sehr diktatorisch geführt ist. Und wenn man jetzt die öffentliche Sphäre in Russland anschaut, kann man eigentlich sagen, dass Russland nahe tatsächlich weißrussische Verhältnisse bei sich zu Hause eingeführt hat.
Also Weißrussland war noch schlimmer als Russland?
Ja, also...
Belarus ist das, ne?
Belarus ist das.
Ja.
Wie haben Sie das mitverfolgt? Wir haben ja kürzlich hier in der Schweiz einen Fall gehabt von einem Scherg von Lukaschenko. Harauski hat er geheissen. Und der Fall ist verhandelt worden vor einem Schweizer Gericht. Und dort hat man ein bisschen Einblick bekommen. Und der Lukaschenko war einer, der schon 1999 Oppositionelle einfach verschwinden lassen hat und umgebracht hat.
Genau, in Russland gehen sie über den Balkon ab.
Genau, und das ist
etwas. Oder irgend so etwas.
Genau, das sind vor allem Ölmanager gewesen, jetzt in den letzten Jahren, die sich selbstverständlich kritisch geäußert haben über den Krieg. Es ist auch so, wir dürfen nicht denken, dass die Führungseliten in Russland jetzt besonders glücklich ist über den Krieg. Es gibt einen russischen Soziologen, der sehr schön von der Partei vom 23. Februar 2022 redet. Der russische Überfall auf die Ukraine hat am 24. Februar 2022 stattgefunden. Und die Partei vom 23. Februar sagt, für uns war alles prima gewesen, am 23. Februar. Oder? Wir hatten unsere Yachten im Mittelmeer, unsere Kinder haben im Ausland können studieren, wir hatten unsere Kapitalien im Ausland gehabt. Und jetzt kommt der Putin oder, und tut seine historische Obsession ausführen, überfällt die Ukraine und macht das alles kaputt.
Reden wir gerade über die Ukraine. Die Ukraine sieht sich als unabhängiger Staat, auch mehrmals ratifiziert durch irgendwelche Verträge, die sogar die Russen mit unterschrieben haben. Und die Russen sehen das heute nicht mehr so. Oder vielleicht ist das falsch zu sagen, die Russen sehen es nicht mehr so. Der Putin sieht es nicht so. Er sieht die Ukraine als Bestandteil von seiner Machtsphäre, also von Russland selber. Woher kommen die zwei absolut gegensätzliche Meinungen?
Also das erste Element ist natürlich schon das, dass völkerrechtlich ganz klar ist, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist. Die Ukraine hat ihre Unabhängigkeit erklärt. Russland hat 1994 im sogenannten Budapester Memorandum zusammen mit Großbritannien und den USA die Abgabe von ukrainischen Atomwaffen gut geheissen und gleichzeitig auch gesagt, die territoriale Integrität von der Ukraine müsse geschützt werden. Es ist einfacher zu sagen, welche Verträge Russland gebrochen hat mit dem Überfall am 24. Februar 2022 auf die Ukraine, als zu sagen, welches sind an und für sich rechtfertigende Gründe für das Verbrechen. Der Putin hat ja selber sich auf Selbstverteidigungsrecht berufen, das in der UNO-Charta verbrieft ist. Und das Problem ist, dass er dort eben das Selbstverteidigungsrecht nicht einmal beim Namen genannt hat, sondern einen abstrakten Paragraph genannt hat, nämlich Nummer 51. Und was er gleichzeitig verschwiegen hat, ist, dass er am 24. Februar 2022 Artikel 1 und 2 von der UNO-Charta grundlegend verletzt hat. Dort ist nämlich festgehalten, dass im zwischenstaatlichen Bereich Gewalt und die Androhung von Gewalt verboten ist.
2022 hat ja einen Vorläufer gehabt, 2014. Also das ist Russland ist auf die Krim losgegangen. Und das hat ja auch wieder einen Grund gehabt, dass er das gemacht hat. Also grundlegende Frage. Nehmen wir an, der Westen hat schön brav die Präsidentschaft, die russisch zugewandte Präsidentschaft in der Ukraine losgelassen und hat die sich nicht eingemischt. Und dann wäre heute die Ukraine immer noch ein bisschen so ein Vasallenstaat von den Russen. Hätte dann 2014 der Putin die Ukraine angegriffen?
Da muss ich nachfragen, was meinen Sie, dass sich der Westen 2014 eingemischt hat?
Also man weiss, dass der Präsident in der Ukraine sehr zugunsten von Russland operiert hat. Also,
wenn die Russen... Nein, das ist nicht richtig. Also die Janukowitsch hat einen Schaukelkurs gefahren vor 2014. 2013 hat es ja einen EU-Gipfel in Vilnius gegeben. Und dort hätte der Janukowitsch ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen. Und in letzter Minute hat der Janukowitsch unter russischem Druck sich geweigert, seine Unterschrift unter das Dokument zu setzen. Und das hat ja dann den Euromaidan ausgelöst. Und eben, ich glaube, man muss da von russischer Einmischung reden in die Ukraine und nicht von westlicher.
Ist das nicht aber ein bisschen einfach? Also irgendetwas ist ja passiert, oder? Irgendetwas ist da passiert, sonst hat es das nicht gegeben. Das 2014 hätte so nicht existiert. Der Putin hat ja einen Trick gebraucht, um die Krim anzugreifen. Und wäre der Trick da gewesen, wenn der Westen von Anfang an einfach die Finger gelassen hätte von der Ukraine?
Das ist ja genau der Fall gewesen, oder? Wenn man der EU und dem Westen etwas vorwerfen kann im Vorfeld von 2014, ist das, dass der Westen überhaupt keine Ukraine-Politik gehabt hat. Oder der Barroso, der damalige Kommissionspräsident, ist völlig aus allen Wolken gefallen, wo sich der Janukowitsch in Vilnius im November 2013 geweigert hat, das EU-Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und es war ja nicht die EU, die sich gegen Osten hat wollen ausdehnen, sondern es war umgekehrt die Ukraine, die sich der EU hat wollen zuwenden.
Was natürlich verständlich ist, oder? Wenn man Russland, so wie wir es kennen, sieht und Europa, so wie wir es kennen, dann würde ich mich sicher auch lieber zur EU zuwenden, auf jeden Fall. Die Frage ist einfach, ist das Gleichgewicht gestört worden, damals, wo man so ein bisschen mit dem Feuer gespielt hat, hat man können das spüren, dass das ein Problem könnte verursachen könnte? Oder sagen Sie gerade umgekehrt, man hätte noch viel mehr sollen machen?
Auf jeden Fall hätte man viel mehr machen und viel deutlicher sein. Ich meine, hier in der Schweiz kennen wir den Max Frisch mit Biedermann und den Brandstifter. Oder? Und der Putin ist ein Brandstifter und je mehr man einem Brandstifter entgegenkommt, umso mehr tut man ihm sein Geschäft ermöglichen. Das Problem ist, Putin ja da schon sein Lieblingsprojekt gehabt hat von einer Eurasischen Union. Am 1. Januar 2015 ist ja die Eurasische Wirtschaftsunion gegründet worden, die komplett von Russland dominiert wird. Da sind einige Länder von der ehemaligen Sowjetunion drin. Und das zweitgrößte Land, das dort drin ist, ist Kasachstan. Kasachstan ist ein riesiges Land, flächenmässig, hat etwa 16 Millionen Einwohner. Und von diesen 16 Millionen Einwohnern sind 4 Millionen russischsprachig. Die sind während der Sowjetzeit im Norden von Kasachstan angesiedelt worden. Und im Moment ist es Kasachstan, wo eine weitere Integration von der Eurasischen Wirtschaftsunion in eine eurasische politische Union bremst. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wenn Russland Krim annektiert mit dem Argument, dort leben die Russen, oder dann gehen natürlich in Kasachstan alle Alarmglocken los. Und für das persönlich Prestigeprojekt von Putin, von der Eurasischen Union, wäre die Ukraine ein zentraler Pfeiler gewesen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was man sehen muss, auch aus dem Westen. Der Putin hat nicht wollen auf die Ukraine verzichten.
Im Moment ist der Krieg im Osten von der Ukraine. Und dort leben jetzt Leute, die, glaube ich, russischstämmig sind oder russisch reden auf jeden Fall. Was nicht der Fall ist im Rest von der Ukraine. Wird Putin zufrieden sein mit dem? Wird man ihm das auf dem goldenen Tablett servieren und sagen, okay, aber hör jetzt auf, kannst du das haben? Und dann sind alle happy? Oder ist gar niemand happy nachher?
Im Moment ist es natürlich so, dass der Putin nach wie vor auf seine Maximalforderungen beharrt.
Das ist?
Dass er sagt, eben, ich will die vier ostukrainischen Gebiete, die er im September 2022 annektiert hat, aber gar nicht militärisch kontrolliert, dass er die will. Er will eine internationale Anerkennung von den neuen Grenzen von Russland, inklusive Krim. Er will einen Regierungswechsel in der Ukraine und er will das Ende von den Sanktionen. Aber lassen Sie mich nochmal zurückgehen auf Ihr Argument, dass man in der Ostukraine Russisch redet und dass darum angeblich die Leute auf Russland wollen. Sie und ich reden ja auch Deutsch. Und unsere staatsbürgerliche Identität ist nicht die von Deutschland, sondern wir sind Schweizer. Wir sind stolz darauf, Schweizer zu sein. Und ich glaube, man muss enorm aufpassen, welche Rhetorik man auf die Ukraine anwendet. Oder? Wenn man natürlich sagt, im Osten von der Ukraine gibt es ethnische Russen, dann könnte man gerade so gut sagen, in der Schweiz gibt es ethnische Franzosen, ethnische Italiener und ethnische Deutsche. Wäre vielleicht nicht einmal falsch, aber es geht komplett an dem vorbei, was die Schweiz als nationales Projekt ausmacht.
Was wollen denn die russischstämmigen oder russisch sprechenden Leute in diesen Ostbezirken? Was wollen die?
Frieden. Das ist ganz einfach. Sie wollen Frieden und eine einigermaßen funktionierende Wirtschaft. Wir haben selber an der HSG 2012 ein grosses Forschungsprojekt durchgeführt zum ukrainischen Regionalismus. Und das ist etwas, was die Ukraine auch mit der Schweiz verbindet. Wir haben einen enormen Regionalismus in der Schweiz und trotzdem finden wir zusammen als Schweizer. Unsere Lösung war der Föderalismus. Und in der ukrainischen Verfassung ist das ein bisschen komplizierter geregelt. Dort sagt man, dass Zentralisierung und Dezentralisierung ineinander greifen müssen. Und wenn Sie die Leute im Donbass anschauen, dann sehen Sie, dass die sehr starke regionale Identität haben. Wenn man die fragt, als was fühlen sie sich, dann sagen die wenigsten auf Anhieb als Russ oder als Ukrainer, sondern ich fühle mich als Bewohner von Donetsk oder Luhansk. Und das bedeutet auch, oder dass man nicht irgendwie kann sagen, die wollen zu Moskau. Die Regionalidentität impliziert, dass all die Leute in der Ostukraine eigentlich jedem Zentralismus abgeneigt sind. Also sie sind genauso skeptisch gegenüber Moskau als Machtzentrum, wie sie auch skeptisch sind gegenüber Kiew als Machtzentrum.
Wenn wir in die Schweiz schnell zurückgehen, Sie sagen jetzt, das Welschland könnte sich ja nach Frankreich orientieren, machen sie aber nicht. Und ich glaube auch, wenn man die Welschen würde befragen heute, würde ich sagen, wir sind eigentlich froh, dass wir uns Richtung Bern dürfen orientieren und nicht Richtung Paris. Das Gleiche ist auch wahrscheinlich im Tessin, oder? Wenn man die fragen, sind sie froh, dass sie nicht nach Rom rapportieren müssen, sondern ein bisschen mehr mit Bern diskutieren müssen. Ich glaube, die Einheit ist relativ gross geschrieben. Sicher gibt es immer gewisse Separatisten, die ein bisschen anders denken. Aber die Schweiz ist aktuell als Gelände nicht in Frage gestellt. Ist die Ukraine genau gleich auch nie in Frage gestellt gewesen in den letzten, sagen wir jetzt, 20 Jahren?
Also die Ukraine hat eine enorme Entwicklung durchgemacht in den letzten 30 Jahren. Es gibt in der ukrainischen Geschichte einen jahrhundertealten Dualismus. und zwar zwischen der Westukraine und der Zentral- und der Ostukraine. Die Westukraine hat lange zum Habsburgerreich gehört und nach dem Ersten Weltkrieg hat die Westukraine zum neu gegründeten Staat Polen gehört. Und die Westukraine ist eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann Teil von der Sowjetukraine geworden. Und in der Sowjetunion hat ja die marxistische Doktrin gegolten, dass man gesagt hat, unter dem Sozialismus wird der Nationalismus absterben. Oder weil die nationale Identität ist etwas Bürgerliches, etwas Imperialistisches, das wird nicht passieren. So falsch kann man liegen. Eben 1991 ist die Sowjetunion genau entlang von der nationalen Linie auseinandergebrochen. Und ich glaube, das, was man in der Ukraine in den letzten 30 Jahren gesehen hat, ist vergleichbar mit der italienischen Nationsbildung. Oder die italienische Nationsbildung ist im sogenannten Risorgimento passiert, also zwischen 1860 und 1870 und vom Piemont ausgegangen. Und in diesen 10 Jahren hat sich das italienische Nationalprojekt gegen Osten und gegen Süden ausbreitet. Und genau das Gleiche ist jetzt in der Ukraine passiert. Und eigentlich der beste Geburtshelfer vom ukrainischen Nationalprojekt war der Putin mit seinen 2 Aggressionen 2014 und 2022.
Die Ukraine, oder die Ukrainer sagen, eigentlich sind wir ja der Ursprung. Eigentlich ist Russland ukrainisch und nicht die Ukraine russisch. Indem sie sagen, Kiew war mal eine Monopolsituation von der grossen Stadt und von dort aus ist das Kiewer Russ, habe ich hier gelesen, ausgegangen. Und Russland und das heutige Territorium, das umstritten ist, ist eigentlich eine grosse Einheit gewesen. Aber nicht von Moskau dirigiert, sondern von Kiew aus dirigiert.
Genau, also wenn ukrainische Historiker sagen, eben Kiewer Rus im 10. Jahrhundert sei ukrainisch gewesen, dann ist das genauso unsinnig, wie wenn man heute sagen würde, das Reich von Karl dem Grossen sei deutsch oder französisch gewesen. Kategorien russisch und ukrainisch hat es im 10. Jahrhundert nicht gegeben. Kiewer Rus, übrigens der Name Kiewer Rus, ist selber eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert von patriotischen russischen Historiker. Eben den Namen hat es hier gar nicht gegeben. Der Rus hier im 10. Jahrhundert war das erste ostslawische Staatsgebilde gewesen, aber das darf man natürlich nicht mit heutigen Maßstäben messen. Oder? Staatlichkeit und Institutionen hat es dort nicht gegeben, sondern das sind feudale Abhängigkeits- und Treueverhältnisse, die es gegeben hat. Und der Putin hat ja 2020 in die russische Verfassung hineinschreiben lassen, dass Russland über eine tausendjährige Geschichte verfügt. Und die tausendjährige Geschichte ist gar nicht zu haben, ohne die sogenannte Kiewer Rus. Also der Putin ist der Chefhistoriker, der selbsternannte Amateur-Chefhistoriker von Russland, der genau eben solche Mythen in die Welt setzt, um quasi die tausendjährige Staatlichkeit und die angeblich damit verbundene Stabilität zu behaupten.
Die Ukraine hat, wie gesagt, eine intensive Geschichte hinter sich, mit Russland, gegen Russland, und hat aber auch eine Geschichte gehabt im Mittelalter, wo immer wieder fremde Mächte hineingekommen sind. Die Mongolen sind mal irgendwann gekommen, oder? Und dann sind die Kosaken gekommen. Wie war die Prägung damals gewesen, also in dem 13. Jahrhundert oder so, für die Ukraine? Ist das heute noch spürbar oder ist das eigentlich vergessen?
Ich würde sagen, das ist so vergessen wie die Helvetier in der Schweiz. Oder? Sie und ich, wir haben kein Tropfen helvetisches Blut in uns, sondern wir sind Alemannen. Oder? Genetisch sind wir mit den Süddeutschen verwandt, wir sind keine Helvetier. Der Mongolen-Einfall, das hat es tatsächlich gegeben. Das war eine Zeit von knapp 300 Jahren im Hochmittelalter. Aber es hat natürlich nicht nur die Ukraine betroffen, sondern auch Russland. Russland hat einen Unterbruch gehabt, eben in der eigenen Staatlichkeit unter einem Mongolen-Einfall. Und in Russland, anders in der Ukraine, wird natürlich eben die Mongolenzeit auch politisch ausgeschlachtet. Stichwort Eurasianismus. Also ich habe vorhin die Eurasische Wirtschaftsunion erwähnt. Und das ist quasi etwas, wo der Putin auch sehr stark immer wieder in seiner Propaganda betont. Wir sind nicht eine normale europäische Macht wie Deutschland, Frankreich, sondern unsere Besonderheit besteht darin, dass wir eben den gesamten eurasischen Kontinent dominieren. Und Kreml-Propaganda und Geschichtspolitik, die offiziell haben auch gesagt, eben, der Mongolen-Einfall ist nicht etwas Negatives gewesen, sondern es ist etwas Positives gewesen, oder? Weil die Mongolen quasi das Imperium haben können errichten und man sieht auch in populärkulturellen Produkten wie Kinofilm, dass man quasi häufig so eine angebliche Verschmelzung hat, eben von mongolischer Imperialität, dem Willen zum Imperium, brutale Waffengewalt und der angeblichen russischen Spiritualität, und das zusammen ergibt dann angeblich eine unschlagbare Mischung.
Also man kann nicht Geschichte herziehen und sagen, jawohl, die Ukraine ist ein existenter Körper, oder ist es halt nicht?
Also ich denke, das ist wie mit allen Nationen in Europa. Wenn Sie zum Beispiel jetzt auf die Karte schauen in Mitteleuropa. Im 19. Jahrhundert hat es da ganz klare Verhältnisse gegeben. Oder? Es hat das Deutsche Reich gegeben, es hat Frankreich gegeben, es hat das Russische Reich gegeben und es hat noch das Ottomanische Reich gegeben und das Habsburger Reich. Und nach dem Ersten Weltkrieg sind all die Nationalprojekte gekommen, also wie Tschechoslowakei zum Beispiel oder Polen, wo nach 125 Jahren plötzlich wieder einen eigenen Staat gehabt hat. Und die Ukraine hat tatsächlich ebenfalls nach dem Ersten Weltkrieg einen eigenen Staat gehabt, hat aber das Unglück gehabt, dass die Ukraine anders als zum Beispiel Finnland oder Polen sofort wieder erobert worden ist von der Roten Armee und dann sehr schnell inkorporiert worden ist in die Sowjetunion.
Der Krieg dauert jetzt 3 Jahre und man hat eigentlich erwartet, dass der in Wochen erledigt wird. Und zwar hat man nicht gemeint, erledigen, dass die Russen einfach gewinnen oder so, sondern man hat relativ schnell mit Sanktionen angefangen und hat gesagt, völkerrechtlich ist das nicht in der Ordnung, die Russen ziehen sich sofort wieder zurück und dann werden wir noch schauen, was wir mit euch überhaupt machen. Wie gesagt, die Sanktionen, wirtschaftlichen Sanktionen sind gross geschrieben worden. Populär ist es gemacht worden, indem irgendwelche Yachten da gekapert sind worden durch irgendwelche Regierungen auf dem Mittelmeer. Aber so richtig durchdrungen sind wir aus dem Westen mit nicht kriegerischen Kräften, sondern nur im Prinzip finanziellen Repressionen eigentlich nicht.
Ja, man muss auch sagen, oder, dass der Putin sehr geschickt vorgegangen ist und den Zeitpunkt des Überfalls wirklich sehr sorgfältig gewählt hat. Vielleicht erinnern Sie sich, in der zweiten Hälfte des 21. sind ja im Westen Gaspreise enorm angestiegen. Da war Russland nicht ursächlich schuld gewesen, aber es ist natürlich Russland zu Pass gekommen. Da haben die Schlagzeilen gelautet, warum greift Russland nicht ein? Warum liefert Russland nicht mehr Gas? Der Putin hat das definitiv darum nicht gemacht, weil er gewusst hat, wenn die Gaspreise in Westeuropa auf einem Höchststand sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es Sanktionen auf dem lebenswichtigen Bereich gibt für Russland, wenn man jetzt tatsächlich die Ukraine überfällt. Der Putin hat sich ja in vielem verkalkuliert. Er hat sich auch verkalkuliert in der Energiewende, die man gesehen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Man hat da gesehen, bis zu einem gewissen Grad hat der Putin doch recht gehabt. Man hat Energiesanktionen auch im Westen mit Samthändchen angefasst. Also weil man genau gewusst hat, dass es schwierig ist, da einen Konsens anzubringen. Und der Einbruch von der russischen Erdöl- und Gasverkäufe nach Westeuropa ist im Wesentlichen auf individuelle Kaufentscheidungen von den einzelnen westeuropäischen Staaten zurückzuführen. Es gibt nach wie vor Staaten eben wie die Slowakei oder Ungarn, die massiv eben Energieträger aus Russland beziehen. Bis vor kurzem sogar auch Österreich. Die hatten einen 40-jährigen Vertrag mit russischen Gaslieferanten. Und dort ist es aber wegen Lieferschwierigkeiten und politischen Auseinandersetzungen dann nicht mehr gegangen. Aber die eben auch westlichen Sanktionen, die den Markt ausgesprochen hat, also wo nicht Sanktionen im politischen Sinn sind, die treffen Russland schwer. Und ich glaube, man kann nicht einfach sagen, die Sanktionen wirken nicht. Und der beste Beweis, dass die Sanktionen wehtun, ist die Tatsache, dass der Putin jedes Mal fordert, wenn er sich irgendwie über einen möglichen Waffenstillstand oder Frieden äußert, die Sanktionen müssen aufgehoben werden.
Er hat ja viel von seinen Energieflüssen können umleiten. Also Indien ist eine sehr grosse Abnahmequelle geworden für Putin. Das Handelsbilanzdefizit mit Indien ist aufgeschnellt innerhalb von 3 Jahren mittlerweile auf 60 Milliarden. Und das ist fast ausschließlich ist das Energie, wo Russland nach Indien liefert. Also Indien ist eigentlich ein Kreuz für uns, indem wir Sanktionen machen und versuchen, ihn zu blocken. Und die Inder tun das nachher im Prinzip hintergehen. Das Gleiche ist mit China, dass gewaltige Lieferungen von Energie nach China gehen. Und der grösste Witz ist ja, zum Teil wird ja das noch raffiniert nachher und kommt irgendwie als Benzin oder so zuletzt gleich wieder in den Westen zurück. Können wir im Prinzip die russische Regierung mit reinen Finanzsanktionen überhaupt so treffen, dass die Geschichte mal aufhört?
Viele Beobachter haben ja tatsächlich gemeint, dass die russische Wirtschaft schneller zusammenbrechen würde. Im Moment gibt es viele Leute, die sagen, es dauert möglicherweise noch 1-2 Jahre. Aber das ist natürlich auch fatal, weil der Putin natürlich weiss, dass sich das Zeitfenster für ihn immer mehr schließt. Der Krieg ist enorm teuer für Russland und geht natürlich auf Kosten von Infrastrukturprojekten. Und im Prinzip haben wir in Russland auch eine enorm hohe Inflation, die die Zentralbank nicht in den Griff bekommt. Im Moment ist das etwa bei 10%. Und die Inflation, oder, die eigentlich auf den Gesamtkonsum wirkt, ist gleichzeitig so etwas wie eine enorme Kriegssteuer, die von der gesamten russischen Bevölkerung erhoben wird. Gleichzeitig eben ist der Putin ja jetzt schon seit über einem Vierteljahrhundert an der Macht. Also er ist jetzt länger an der Macht als der Stalin, der blutige Diktator aus dem 20. Jahrhundert. Und er hat es geschafft, die russische Gesellschaft in diesem Vierteljahrhundert so zu depolitisieren, dass kaum ein offener Protest denkbar ist. Er hat auch die russische Opposition, wo man, das muss man natürlich auch sagen, wo in sich sehr zerstritten war, hat er liquidiert. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
Wir haben die Frage zum Beenden von diesem Krieg, ich glaube, das steht im absoluten Vordergrund. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist das Weiterführen von diesen Sanktionen, dass im Prinzip das wirtschaftliche Russland dermassen weh macht, dass sie aufhören. Das andere wäre, man sitzt miteinander an einem Tisch und übergibt ihnen die Gebiete, die sie wollen. Die Frage ist, ob sie dann tatsächlich würden aufhören. Was ist so ein realistisches Szenario, das sie erwarten?
Im Moment gibt es, glaube ich, 2 Faktoren, die das beeinflussen. Der erste Faktor ist der Trump. Der Trump hat ja immer wieder Sanktionen, auch schmerzhafte Sanktionen, angedroht gegenüber Russland und nichts ist passiert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Trump in absehbarer Zukunft irgendwelchen Druck auf Russland ausüben wird. Das heisst also, an dieser Front wird nichts passieren. Und das andere, was man ebenfalls beobachten könnte, ist Putins absoluter Kriegswille. Der Putin will keinen Waffenstillstand. Er scheut einen Waffenstillstand wie der Teufel das Weihwasser. Warum? Weil ein Waffenstillstand auf ein Einfrieren von diesem Konflikt rauslaufen würde. Und der Putin will nach wie vor eben seine Maximalziele erreichen. Und er will vor allem auch den Westen dazu zwingen, quasi die russische Aggression und die russischen Annexionen auch völkerrechtlich zu anerkennen.
Aber das heisst, er glaubt eigentlich daran, dass er seine Maximalziele erreichen kann?
Ich glaube, vorsichtig formuliert kann man Folgendes sagen. Es ist ihm gelungen, dass wir glauben, dass er glaubt, dass er seine Maximalziele erreichen kann.
Aber dann würde man ja eigentlich aufhören, oder nicht? Also wenn ich jetzt wüsste, irgendwie in 6 Monaten geht mir der Schnauf aus, dann würde ich vielleicht jetzt in eine geschickte Verhandlungsposition übergehen und nicht einfach weitermachen. Er tut ja eben den Trump desavouieren. Der Trump sagt irgendetwas. Oder ich mache, wenn das nicht macht, dann mache ich dir etwas. Oder? Er trifft ihn, den roten Teppich, man tut sich Händchen schütteln und tut sogar lachen miteinander. Und dann geht er zurück und macht genau gleich weiter wie vorher. Oder sogar noch intensiver aktuell, als er das vorher gemacht hat.
Ja, und ich meine, im April und jetzt nochmal während dem Alaska-Gipfel hätte der Putin tatsächlich die Chance gehabt, ja, einigermaßen ehrenvoll sich aus der gigantischen Fehlentscheidung von dem Krieg zu verabschieden. Die Amerikaner haben dem Putin ja angeboten, sie würden die Krim als russisch anerkennen und sie würden quasi die jetzt russisch besetzten ukrainischen Gebiete als unter russischer Kontrolle stehend anerkennen. Sie würden sie nicht als russisch anerkennen. Und im Gegenzug würde Russland den Krieg auf der aktuellen Frontlinie einführen. Putin hat gesagt, nein, machen wir nicht.
Also er glaubt daran, dass er es wirklich schafft.
Ja, und ich glaube, das Problem ist, oder, es gibt ja viele Kommentatoren, die sagen, es geht Putin um Konsolidierung von seiner eigenen Macht, es geht ihm um Ressourcen und so weiter. Ich glaube, das ist alles sekundär für den Putin. Und Putin geht es um seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Er will eingehen in Geschichtsbücher und in die Geschichte als der Sammler von all diesen ostslawischen Ländern. Und er sieht sich auch als ein Sachwalter von der Geschichte, der einen enormen historischen Fehler korrigiert. Und der Fehler, den er korrigieren will, ist das Auseinanderbrechen von der Sowjetunion.
Um welche Gebiete geht es jetzt eigentlich tatsächlich? Eine Karte von mir, das Saporischia, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, geht es um diese Gebiete?
Nein, Kharkiv nicht. Es geht um Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson. Donetsk und Luhansk, das ist ja dort, wo 2014 mit russischer verdeckter Unterstützung die sogenannten Volksrepubliken entstanden sind. Und das Interessante ist ja, dass Russland, Donetsk und Luhansk, die beiden Volksrepubliken, die seit 2014 bestanden haben, die ganze Jahre zwischen 2014 und 2022 selber nicht anerkannt hat. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum. Und die Antwort ist relativ einfach und man muss sie immer aus der machiavellistischen Logik vom Kreml aus behandeln. Die beiden Volksrepubliken sind von Moskau nicht anerkannt worden vor 2022, weil das, was aus ukrainischer und westlicher Sicht das Problem ist, ist aus russischer Sicht eine Lösung gewesen. Wenn nämlich die Ukraine nicht ihr ganzes Gebiet kontrolliert, kann sie sich weder in die NATO noch in die EU integrieren. Und darum hat man so lange gewartet mit dieser Anerkennung. Und eben die beiden Volksrepubliken sind dann erst nach dem russischen Überfall auf die Ukraine auch wirklich anerkannt worden vom Kreml. Und eben die anderen beiden Gebiete, die ein bisschen südlicher sind, also Saporischia und Cherson, dort ist es so, dass die Russen nicht einmal die Gebietshauptstädte Saporischia und Cherson kontrollieren.
Wie ist es mit den nördlicheren Bezirken wie Sumy oder Tscherniv? Ich kann es nicht so richtig sagen.
Tscherniv,
okay. Ja. Die grenzen ja auch relativ stark an Russland. Und vor allem das Sumy, das die grösste Grenze ist Russland, riesengroß. Stehen die nicht in Diskussion mit Putin?
Natürlich. Also der Putin hätte sehr gerne all diese Gebiete gehabt. Also, und wo die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk 2014 entstanden sind, hätte er natürlich liebend gerne auch eine Volksrepublik Kharkiv gehabt. Kharkiv ist wirklich ein wichtiges Zentrum. Er hätte ja gerne eine Volksrepublik Dnipro gehabt. Aber in beiden Gebieten, Kharkiv und Dnipro, haben wir 2014 etwas gehabt, wo eben auch mit der Schweiz vergleichbar sind. Das sind hauptsächlich russischsprachige Gebiete. Aber die haben so ein starkes ukrainisches staatsbürgerliches Bewusstsein ausbildet, dass der geringste Widerstand eigentlich auch dazu geführt hat, dass all die Provokateure, die von Russland dort angeschickt worden sind, gescheitert sind mit ihren Putschversuchen.
Wie ist in der Ukraine all die, ich sage jetzt den Kantonen oder die innerlichen Länder zustande gekommen überhaupt? Also, auch in der Schweiz ist es ja kompliziert. Wie ist der Kanton Graubünden, wie ist der Kanton Bern, der Kanton Solothurn zum Beispiel, ganz kompliziert mit unendlichen Verästelungen. Ist noch schwierig zu sagen, wie sind die Kantone eigentlich zustande gekommen? Wie sind in der Ukraine diese Teilländer zustande gekommen?
Das sind ganz einfache sowjetische Verwaltungsbezirke. Das ist im Prinzip das Gleiche wie in der Russischen Föderation. Sie haben ja auch in der Russischen Föderation eine extrem komplizierte Gliederung. Die einzelnen Verwaltungsbezirke heissen Oblast. Und eben in der Ukraine sind die Oblast natürlich eben nach 1991 dann einfach übernommen worden vom neuen ukrainischen Staat.
Noch eine Frage zu Russland selber. Also wir haben zwei ganz grosse Städte. Wir haben Moskau und wir haben St. Petersburg. St. Petersburg ist ein paar Mal umbenannt worden, je nach Kriegssituation oder wirtschaftlicher Situation. Wie unterscheidet sich das Publikum in diesen beiden Städten?
Also man kann durchaus sagen, eben St. Petersburg und Moskau sind die beiden historischen Hauptstädte vom Zarenreich. Und dann nachher von der Sowjetunion. Der Putin weiß genau, dass er im Prinzip die urbane Jungbevölkerung in diesen beiden Hauptstädten nicht auf seiner Seite hat. Also sein Elektorat ist das ländliche Russland, die eigentlich nur Staatsfernsehen konsumieren. Und in St. Petersburg, in Moskau, haben sie sehr viele ausgezeichnet, ausgebildete junge Leute. Sie sind selber im Softwarebereich tätig, vor 2022 und noch mehr vor 2014. Hat es tatsächlich auch viele westliche Firmen gegeben, die Softwareentwicklungsaufgaben outgesourced haben nach Russland. Und das sind natürlich Leute, die nicht ansprechen auf Putin seine autoritären Vorstellungen, die im Wesentlichen einfach Verlängerungen sind vom Sowjetstaat ohne ökonomische
Kommunismus. Also kann man sagen, die Wähler sterben eigentlich weg?
Ja, das ist nicht so einfach. Natürlich gibt es einen Generationsgap. Also es gibt immer noch Leute, die in der Sowjetunion gross geworden sind und dem Imperium nachtrauern. Das sind natürlich schon Leute, die tendenziell auf den Putin ansprechen. Nach wie vor zehrt der Putin auch von seinem politische Kapital, das in den 2000er Jahren aufgebaut hat, dort war er der Garant der Stabilität. Und ein Problem, das er jetzt damit zu kämpfen hat, ist, dass er natürlich mit dem Überfall auf die Ukraine vor 3 Jahren die Stabilität, die er selber hergestellt hat, jetzt selber auch wieder zerstört. Die Leute merken sehr genau, oder, dass es ungewiss ist. Der Krieg selber ist unpopulär in der russischen Bevölkerung. Man will, dass der Krieg endet, aber man will natürlich, dass der Krieg mit etwas endet, wo man als russischer Sieg könnte anschauen könnte. Mittlerweile verbreitet sich auch ein offener Zynismus in der russischen Gesellschaft, oder, dass man sagt, ja, der Krieg war ein Fehler, hätte man nie anfangen müssen. Aber jetzt, wo er da ist, muss man ihn gewinnen, weil sonst müssen wir noch für alles zahlen.
Aber eben, vermutlich gewinnen wird nicht gehen. Nochmal zu St. Petersburg und Moskau. Ich habe gelesen, in Moskau verdient man das Geld und in St. Petersburg wird man sich verlieben.
Ja, das ist natürlich einer von diesen Mythen, die zirkulieren. Was man kann sagen, ist, dass St. Petersburg historisch auch die europäischste Stadt in Russland ist. Und ich würde sagen, wenn Sie in Petersburg sind und sagen, Sie sind in Russland gewesen, dann ist das etwa so, wie wenn Sie sagen, ich bin in Boston gewesen und bin in Amerika gewesen.
Das ist heute noch so?
Das ist heute noch so. Also die Architektur ist europäisch. Das sind Tessiner und italienische Architekten gewesen. Man hat nicht das Gefühl, dass das eben eine russische Stadt ist.
Und Sie selber sind wo gewesen?
Ich habe in beiden Städten studiert. Also ich habe hauptsächlich in St. Petersburg, aber dann auch an der Moskauer Staatlichen Universität. Das ist da der grosse Zuckerbäckerbau auf einem von den Hügel von Moskau. Moskau ist ein Moloch. Also Moskau hat noch viel mehr Einwohner als Petersburg. Aber Moskau ist natürlich das politische Zentrum, es ist auch das kulturelle Zentrum, hat eine ähnliche kulturelle Zentrumsfunktion wie Berlin für den gesamtdeutschsprachigen Raum.
Und Sie selber haben die Unterschiede gespürt zwischen St. Petersburg und Moskau? Oder wo sind Sie lieber gewesen, wenn wir so sagen? Wo hat es Ihnen besser gefallen?
Schwierig zu sagen. Also ich bin enorm gerne in beiden Städten gewesen. In Petersburg hat mich natürlich eben auch die westlich-historische Komponenten angesprochen, wo man gemerkt hat, oder man ist auf eine Art zuhause und gleich nicht. Moskau hat mich enorm beeindruckt, aber auch ermüdet, weil fast jeden Abend irgendetwas Spannendes gelaufen ist. Es hat auch unwahrscheinlich viel Verkehr. Es ist eine dreckige Stadt, eine laute Stadt, aber eine Stadt, die wirklich pulsiert. Also Ihre Art hat mich Bettstedt fasziniert.
Ich durfte selber mal ferienhalber ein Titel in St. Petersburg sein und habe dort Folgendes erlebt. Da gibt es die grosse Strasse, das Ding heisst Nevsky Prospekt. Und dort sind wir Läden anschauen und einfach wie jeder Tourist das halt macht. Und dann plötzlich hat es einen riesen Knall gegeben. Und dann ist ein Lamborghini in eine Lada reingefahren. Also effektiv, der Lada war der Taxifahrer gewesen, oder? Und aus dem Lamborghini ist einer ausgestiegen in einer Lederjacke, vielleicht 25 oder so. Und 3 Minuten später ist tatsächlich die Polizei durchgestanden und der Lamborghini-Fahrer ist aus meiner Verkehrsrechtssicht einfach in den Lada reingefahren. Aber mit dem haben sie nicht einmal geredet, sondern nur gescherzt mit dem Lamborghini-Fahrer und der Ladenfahrer, der Taxifahrer, den haben sie verhaftet und dann abgeführt. Also das war eine Situation, wo ich so richtig vor die Augen geführt habe, in so einem Land möchte ich in meinem Leben nie längere Zeit müssen sein. Ist das ein symptomatischer Vorfall?
Also ich würde sagen, das ist etwas, wo natürlich jetzt sich in den letzten 10 Jahren stark intensiviert hat. Oder? Russland ist ein Willkürstaat, es ist ein Polizeistaat, wo Leute für die geringsten Vergehen wirklich drakonisch bestraft werden. Und man versucht das natürlich eben durch einen Disziplinierungseffekt zu erreichen. Und das ist auch der grosse Unterschied, oder, zwischen dem Stalinismus und dem Putinismus. Oder? Im Stalinismus hat man die Leute zu Tausenden, zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden eingesperrt und auf Sibirien deportiert. Und in Russland versucht man jetzt quasi eben auch mit modernsten Kommunikationstechnologien die Leute eben zu einem Verhalten zu bringen, wo gewünscht ist vom Kreml. Und im Moment scheint das über weite Strecken tatsächlich auch zu funktionieren.
Und noch eine Frage zu meinen Ferien dort in St. Petersburg. Wir sind in ein Restaurant gegangen und dann, ja, zur Vorspeise hätten wir gerne das und nachher zur Hauptspeise das und zum Dessert nachher das. Und man hätte das gerade alles müssen sagen. Und anstatt dass die Vorspeise gekommen ist, allein und uns hat essen, hat es gemacht, wumm, und ist alles auf dem Tisch gestanden. Und dort habe ich das erste Mal richtig gestaunt. Ist auch das normal?
Nein, es gibt natürlich mittlerweile auch Restaurants, die abendländische Essgewohnheiten respektieren. Aber es ist natürlich schon so, oder? In den 90er Jahren war es im postsowjetischen Russland so, gewesen, dass die Leute einfach keine Zeit hatten. Oder? Weil, also ich kann Ihnen auch eine Episode erzählen aus meiner Studentenzeit. Das war 1991 gewesen, im Frühling. Tritt in den Abendnachrichten der Finanzminister auf und sagt, wir haben festgestellt, dass mit 150 Rubel Noten viel Spekulation betrieben wird. Die sind ab sofort ungültig. Und da sehen Sie auch, eben wie schwierig die wirtschaftliche Situation da war.
Also man konnte nicht tauschen, sondern...
Es war einfach ungültig. Und was als Strategie dahinter gestanden ist, ist Folgendes. Das war der Beginn von der Hyperinflation und man wollte natürlich die Geldmenge reduzieren. Und am einfachsten zum Geldmenge reduzieren, ist einfach Noten für ungültig zu erklären. Und da hat man natürlich auch gesehen, oder, wie dilettant klassisch die Leute ausbilden sind. Die haben nämlich geglaubt, oder, wenn wir jetzt all die 150er Noten für ungültig erklären, haben wir die Geldmenge reduziert, also kommen wir die Inflation in den Griff über. Und genau das Gegenteil ist natürlich passiert, oder? Weil die Leute sich natürlich völlig richtig gesagt haben, also wenn heute die 50er und 100er Nötchen für ungültig erklärt werden, dann sind es morgen 25er und 10er Nötchen und haben sich in Sachwert geflüchtet. Oder? Das hat die Inflation natürlich noch weiter angetrieben. Und die Leute haben in den 90er Jahren und bis in 2000er Jahren mindestens 5 Jobs gehabt. Und haben auch ihre Habseligkeiten in den Fußgängerunterführungen verkauft. Und sie haben keine Zeit gehabt. Und möglicherweise ist das Zack-Zack-Servieren vom Menü immer noch eine Nachwirkung gewesen, oder, von dem Zeitmangel, den all diese Leute halt gehabt haben.
Noch ganz kurz zum Finanzgebaren, das Sie jetzt gerade angesprochen haben. Die Russen haben sie jetzt relativ lang fertiggebracht, den Rubel zu stabilisieren, indem sie viel Gold gefördert haben und gesagt, hinter dem Rubel steckt Gold, hinter dem US-Dollar steckt gar nichts. Also denken daran, eigentlich ist das relativ wertvoll. Sie haben auch Zinsen angesprochen, sind zwar sehr hohe Realzinsen sind da gewesen, also die effektive Verzinsung, die man bekommt auf einer Bank und das, was effektiv mit der Inflation ist, relativ hoch, also man hat die Leute so ein bisschen bei der Stange gehalten. Kann man nicht fast sagen, das ist auch relativ klug. Also nicht mit dem 100 und 150er Nötchen, sondern das ist relativ klug gemacht worden.
Ja, Russland hat eine sehr gute Zentralbankerin, Elvira Nabiullina. Und die hat eigentlich wollen künden am 24. Februar 2022, was darauf hinweist, dass sie nicht eingeweiht worden ist in Kriegsplan. Der Putin hat den Rücktritt abgelehnt und sie hat in den ersten zwei Kriegsjahren tatsächlich geschafft, die Inflationsrate einigermaßen in den Griff zu bekommen. Sie haben den Wechselkurs angesprochen. Der Wechselkurs affiziert seit 2022 eigentlich das normale Konsumverhalten vom durchschnittlichen russischen Haushalt wenig. Oder weil viele Konsumgüter wegen der Sanktionen nicht mehr auf Russland geliefert werden. Auslandreisen sind schwierig geworden. Es gibt keine direkten Flugverbindungen mehr zwischen Europa und Russland. Das heisst, also auch dort fällt der Wechselkurs weg. Aber gleichzeitig hat man sehr sorgfältig darauf geachtet, den Wechselkurs auf einem höheren Niveau zu stabilisieren. Weil das ist auch noch eine Erbschaft aus den 90er Jahren. Oder? Es gibt in Russland unendlich viele Wechselstuben. Und wenn Sie auf der Straße sind, sehen Sie immer den offiziellen Wechselkurs vom Rubel in westliche Währungen. Und das ist so eine Art wie ein Fieberthermometer, oder? Von der ökonomischen Befindlichkeit von der russischen Bevölkerung. Oder? Wenn ich mehr zahlen muss für einen Dollar, in Rubel, dann ist das schlecht für mich und eben man hat tatsächlich den Rubel können relativ auf hohem Niveau stabilisieren und im Moment ist es ja so, oder, dass eine von den ersten Aktionen von Putin war, 2022, so gesagt hat, Rohstoff münd in Rubel gezahlt werden. Und wenn der Rubel natürlich relativ schwach ist gegenüber den ausländischen Währungen, kommt er mehr Rubel über für die gleiche Menge Rohstoff und eben in einem relativ abgeschotteten Wirtschaftsraum Russland ist das dann ein Vorteil.
Ulrich Schmid, Professor HSG, vielen, vielen herzlichen Dank für die intensive Lehrstunde, die wir dürfen machen. Ich glaube, es hat uns ein paar Wissenstürchen aufgemacht. Merci vielmals.
Bitte gern geschehen.
Aktiv Radio Interview.